Liebe Brüder und Schwestern, Sommerpredigtreihe, wie schon gesagt, hier bei uns im Distrikt haben wir das Thema Gebet. Wie geht's euch mit dem Beten? Hast du heute Morgen schon gebetet, also vor dem Gottesdienst? Oder gestern, die vergangene Woche? Wahrscheinlich werdet ihr Mädelstädter alle Ja sagen können. Aber das ist nicht überall so und nicht bei jedem. Es liegt schon ein paar Jahre zurück, da habe ich den Michael kennengelernt. Ich war in der Schweiz unterwegs und der hat dort Theologie studiert. Und wir sind so ins Gespräch gekommen und der Michael hat mir in aller Kürze sein Leben bis dahin erzählt, bewegende Geschichte. Er war ohne Gott unterwegs, gottlos. Und es führte dazu, dass er schließlich vor einem großen Scherbenhaufen stand. Und er wusste keinen Ausweg mehr, wie es für ihn weitergehen konnte. Kein Job, kein Geld, Freundin weg, am Boden. Und in dieser dunklen Stunde, da ist ihm eigenartigerweise sein Religionslehrer aus der Schulzeit eingefallen. Irgendwie hatte er den in guter Erinnerung und er dachte, ich guck mal im Telefonbuch, ob ich dem seinen Namen finde. Und tatsächlich, damals gab es noch die Telefonhäuschen und das dicke Buch, er findet im Zürcher Telefonbuch den Namen seines Religionslehrers und ruft dort an. Und der erinnert sich an diesen Schüler, an diesen Michael. Und sie vereinbaren ein Treffen. Und er erzählt seinem Religionslehrer, wie es um ihn steht. Und der hört zu und bringt Jesus ins Spiel. Und dann sagte mir der Michael, wie wir uns so unterhalten haben, da habe ich plötzlich begriffen, dass es Gott gibt und dass man mit Gott, mit Jesus eine Beziehung haben kann. Und ich wollte diese Beziehung zu diesem Jesus haben und beginnen. Und dann sagt mein Religionslehrer zu mir, weißt du was, Michael, wir beten zusammen. Und dann gucke ich den an und sage ihm, beten? Ich kann nicht beten. Ich habe noch nie gebetet. Beten, das kann ich nicht. Ich habe noch nie gebetet, sagt ein erwachsener Mann. Dieser Satz ist mir bei der Vorbereitung auf dieses Thema und diese Predigt wieder eingefallen. Das ist doch schrecklich, wenn einer nicht beten kann, weil er es nicht gelernt hat, weil er nie in einem Umfeld war, wo gebetet wurde, weil ihm das seine Mutter oder seine Opa oder seine Eltern nicht beigebracht haben, weil er diese Möglichkeit gar nicht kannte, ihm die niemand eröffnet hat, dass man beten kann. Wie arm muss ein Leben sein, das nicht beten kann. Andere beten nicht, weil sich in ihrem Leben was ereignet hat, irgendwas Dramatisches, das sie sehr enttäuscht hat. Ein schmerzhafter Verlust, ein Nichtverstehen von Gottes Wegen für ihr Leben. Und jetzt sagen sie, ich kann nicht mehr beten. Wieder andere beten nicht, weil sie auf Wegen unterwegs sind, von denen sie wissen, die Wege gefallen meinem Gott nicht. Und dann hört man auf zu beten. So oder so eine bedrückende Situation, wenn man nicht mehr beten kann, die nicht so bleiben sollte. Und dann gibt es natürlich die Leute, die beten nicht oder zumindest wenig, weil es gerade gar keinen besonderen Anlass dazu gibt. Keine akute Not oder weil sie einfach keine Zeit haben, nicht wirklich Lust zum Beten. Das muss nicht so bleiben. Noch einmal die Frage, wie geht's dir denn mit dem Beten? Ich lese euch drei Verse aus dem Kolosserbrief, 4. Kapitel, Verse 2 bis 4. Da schreibt der Paulus: Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu enthüllen, wie es mein Verkündigungsauftrag erfordert. Diese Verse, die fordern uns auf zum Beten. Ich meine in zwei Richtungen. Gebet als ein tolles Angebot und Gebet als eine große und wichtige Aufgabe. Erstens Gebet, ein super Angebot. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Paulus spricht doch da übers Gebet, als sei es was ganz Selbstverständliches, als was enorm Wichtiges. Man spürt auch die Dringlichkeit aus diesen Worten heraus. Es klingt auch etwas wie eine Warnung, als könnte man was versäumen, wenn er sagt, lasst euch durch nichts abbringen vom Gebet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich bringen tausend Dinge Tag um Tag vom Gebet ab. Ganz Alltägliches, wie meine Arbeit, Ehrenämter oder mein Sport, den mir sogar der Arzt verordnet, meine Liebe zum Fußball, auf dem Feld oder vorm Fernseher. Gott sei Dank geht es jetzt wieder los. Bei anderen sind es die Kinder, die sind bei mir schon aus dem Haus. Die halten mich nicht mehr vom Gebet ab, die treiben mich eher ins Gebet. Es sind alles wichtige Dinge, hat alles seine Berechtigung. Aber oft sind es Dinge, die mich vom noch wichtigeren, vom Beten abhalten. Und überhaupt, warum sollte man eigentlich so viel beten? Warum? Warum soll man sich durch nichts davon abbringen lassen? Warum soll das Gebet so eine Vorrangstellung in unserem Leben haben? Ich glaube, die Antwort liegt darin, wenn wir verstehen und uns das bewusst machen, zu wem wir reden, wenn wir beten, wenn uns das deutlich wird, dass das nicht einfach gegen die Zimmerdecke geht, sondern dass unser Gebet sich an Jesus, den Herrn der Welt, richtet. Das kann man doch gar nicht in Worte fassen, was das bedeutet, dass ich, einfacher Mensch, der Jürgen, mit dem Herrn der Welt reden kann. Und bei dem die Tür immer offen ist. Und ich nütze nicht. Das ist doch sowas von verrückt und unvernünftig. Wer bin ich, dass ich mit Gott überhaupt reden darf? Einige von euch wissen, dass wir in den 90er Jahren als Familie in Albanien lebten, als Missionare. Und in dieser Zeit entbrannte dort plötzlich sowas wie ein Bürgerkrieg. Zustände, die man sich nicht vorstellen kann. Überall wurde geschossen, geraubt und geplündert. Wir saßen nur noch in unseren Wohnungen und Häusern. Wer konnte, der hat das Land längst verlassen und wir sind dort geblieben. Es lag eine große Spannung in der Luft und niemand wusste, wir Ausländer und Missionare nicht und die Albaner nicht, was jetzt passieren würde und wie alles weitergeht. Angst. Und in diese Situation hinein, zu Hause sitzen, klingelt das Telefon und am anderen Ende war jemand von der deutschen Botschaft in Tirana. Das erste Mal, dass die mich angerufen haben. Wusste gar nicht, dass die meine Nummer haben. Und die Stimme am Telefon sagte mir, Herr Sachs, wir wissen, dass Sie noch da sind. Wenn Sie in Not geraten, rufen Sie uns an, wir kommen und holen Sie da raus. Ich habe meinen Ohren nicht getraut. Das war ein Wort. In diese Angst und Ungewissheit hinein. Die deutsche Botschaft bietet mir so eine Hilfe an. Gewaltig. Wer im Leben nicht alleine dasteht, sondern Helfer hat, der ist im Vorteil. Als Kinder Gottes haben wir nicht irgendeinen Helfer. Was ist denn die deutsche Botschaft gegenüber dem Herrn der Welt? Wir können uns an Jesus wenden, immer und mit allem. Er kann uns helfen, genau so, wie es nötig ist und wie wir es brauchen. Im Gebet kann ich dem, der echten Durchblick haben, alles sagen, mit meinen einfachen Worten, kann ihm alles anvertrauen. Die schwerkranke Schwester, die mitten in der Chemotherapie hängt und so gerne noch Lebensjahre hätte. Den lieben Bruder, der mit schwersten Brandverletzungen im Krankenhaus in Tübingen liegt, im Koma, und die Ärzte nicht wissen, ob er durchkommt. Freunde, die plötzlich keine gemeinsame Perspektive haben und die Frau mit den 4 Kindern ausgezogen ist und beide wissen nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Große Entscheidungen, die man treffen muss, die vor einem liegen und man weiß nicht wie. Man möchte doch einfach nur das Richtige tun. Ich kann alles zu Jesus bringen. Wir Kinder Gottes, wir sind so beschenkte, so bevorzugte Menschen, weil wir zum Beten eingeladen sind. Und wir kommen nicht als armselige Bittsteller, wir kommen als Gottes Lieblinge, als seine Auserwählten, als die, die er auf seinem Herzen trägt. Und wir sind eingeladen, er wartet auf unser Kommen. Er freut sich, unsere Stimme zu hören. Das ist Beten. Ich darf mit Jesus reden. Und Gebet hat Auswirkungen. Dort, wo es gute Kommunikation gibt, sagen wir, da blühen ja Beziehungen auf. Wir reden miteinander, wir hören aufeinander, wir lernen und kennen uns und lassen uns durch den anderen verändern, wenn wir miteinander sprechen, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, was wir untereinander pflegen und uns dann so wohltut und voranbringt. Genau dazu lädt uns Jesus ein. Gebet ist immer auch ein Ausdruck dessen, wie unsere Beziehung zu Jesus gerade läuft. Deshalb sagt der Paulus, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Gebet hat Auswirkungen. Der Austausch und der Umgang mit Jesus bleibt natürlich nicht ohne Wirkung. Wenn meine Frau und ich einen spannenden Krimi anschauen, was ich sehr gerne mache, dann kann sie anschließend nicht gut einschlafen. Die Bilder und die Spannung hinterlassen Spuren. Ist doch klar. Es liegt Jahre zurück, wenn unsere Tochter da zu einem bestimmten Mädchen zum Spielen ging, dann war die hinterher bei uns zu Hause wie umgedreht. Irgendwie abgedreht, unausstehlich. Dieser Kontakt zu dieser Freundin, der hatte Auswirkungen. Ihr versteht, was ich sagen will. So ist es mit dem Gebet, es hinterlässt bei uns Spuren. Beim Beten, da rührt Jesus uns auf geheimnisvolle Weise an. Da geschieht etwas mit uns, etwas an mir und an dir. Da tut Gott etwas an mir, das ich selbst nicht machen kann. Da empfange ich Kraft, da werde ich ermutigt, da komme ich aus einem Loch raus, da werde ich aufgerichtet und auch ausgerichtet. Da lerne ich Dinge mit anderen, mit seinen Augen zu sehen und unendlich viel mehr. Es liegt ein großer Reichtum im Gebet. Gebet, ein wunderbares, ein super Angebot. Und es ist nicht so wie mit den Angeboten in unseren Geschäften und Supermärkten. Das Angebot läuft nicht aus. Gebet ist die geöffnete Tür meines Herrn. Er streckt mir seine Hand entgegen und ich sag: Schlag doch ein. Schlag immer wieder neu ein und bete. Als unsere Kinder noch im Haus waren und unsere Jüngste anfing, mehr auf ihr Äußeres zu achten, da gab es morgens immer Probleme mit der Belegung des Badezimmers. 4 Kinder zur gleichen Zeit auf den Bus. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat sie fürchterlich genervt, wenn sie im Bad war und ihre Schminke auftragen wollte und an der Tür die Buben hämmerten, Machnore. Es gab eine einfache Lösung. Unsere Tochter hat es so genervt, dass sie einfach 15 Minuten früher aufgestanden ist und das Bad ohne Störungen für sich hatte. Wisst ihr, was noch viel schöner macht als Farbe und Creme? Die Gemeinschaft mit Jesus im Gebet. Das ist allemal wert, 15 Minuten früher aufzustehen und so den Tag zu beginnen. Noch das Zweite, was der Paulus hier anspricht, Gebet, eine wichtige Aufgabe. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu verkündigen. Paulus, der Missionar, sagt: Ich brauche euer Gebet. Für meine Aufgabe als Missionar brauche ich euer Gebet. Das ist das A und das O. Warum? Die Geschichte aus der Schriftlesung mit der Purpurkrämerin Lydia, die drückt es so wunderbar aus in dem einen Satz: Der Purpurkrämerin tat der Herr das Herz auf. Gebet und Verkündigung gehört untrennbar zusammen. Wenn wir als Gemeinde bauen, in der Jugendarbeit, in der Seniorenarbeit, in der Chorarbeit, egal was es ist, es geht nur auf der Grundlage des Gebets. Paulus drückt es so aus: Betet, dass der Herr dem Wort eine Tür auftut. Wie bei der Lydia dort in Philippi. Wir können predigen und bezeugen, wir können das gut machen oder super gut. Es wird nichts passieren, wenn Gott nicht die Herzen anrührt und öffnet. Es braucht Gottes Wirken. Es braucht das, was wir selber nicht machen können. Und da denke ich an unsere Jugendarbeit oder gerade die Konfirmanden. Die gehen in den Konfi-Unterricht und die bekommen bestimmt beim Stefan einen super Unterricht oder das Team, das da mitmacht. Die lernen den christlichen Glauben kennen, die lernen Bibelverse auswendig. Aber ob all das Gelernte mal Auswirkung hat in ihrem Leben, ob das Bedeutung gewinnt für sie, das haben wir nicht in der Hand. Das hat nicht der Pfarrer, nicht die Eltern, nicht der Jugendleiter. Das hat allein Gott in der Hand. Es braucht diese offene Tür, diese angerührten Herzen. Deshalb kann Gemeindearbeit auf das Gebet nicht verzichten. Ohne Gebet richten die schönsten Predigten nichts, gar nichts aus. Auch keine Gemeindebaustrategien und alles, was wir so versuchen, auch jetzt in unserem Kirchenbezirk mit weiter Horizont. Es braucht das Gebet. Beter bewegen Großes. Und oft sind es ja die Alten, die dann von sich aus sagen, jetzt kann ich nur noch beten. Leider unterschätzen wir Jüngeren die Kraft und die Wirkung dieser Gebete und überlassen das Beten den Alten, die sonst nicht mehr so viel tun können. Ein großer Irrtum. Wir alle wissen so viel über das Gebet. Wir kennen die Verheißungen. Wir kennen die Einladungen und Aufforderungen zum Gebet. Wir versprechen es einander. Ich denke an dich. Wenn da irgendeine Prüfung oder was auch immer ansteht. Nur die Krux ist, wir beten nicht. Nicht so viel, wie wir müssten. Nicht so viel, wie wir gerne wollten. Das Gebet soll in meinem Leben an erster Stelle stehen. Und es klappt meist nicht. Das kann ich im Blick auf mich sagen. Es ist Tag für Tag eine Herausforderung, ein Kampf. Und ich bin so froh dabei, dass unser Gott so geduldig ist, wenn da wieder ein Tag ohne oder mit wenig Gebet war. Sein Angebot und seine Einladung, die bleibt. Lasst sie uns wahrnehmen. Amen.